SRF 2 Kultur.
Das Luzern-Festival feiert heuer seine 75 Jahre Bestehen. Und das wurde mit einem Teppich gefeiert, röter als auch schon, weil auch revolutionär eingetönt, und einem dicht bepackten Auftaktwochenende, das Benjamin Herzog für uns miterlebt hat, mit weit aufgesperrten Ohren.
Johannes Brahms' tragische Ouvertüre. Das sind die Klänge, mit denen Abbado und sein Luzern Festival Orchestra das Festival eröffnet haben. Jubelklänge sind das nicht, aber eine Klangkultur zum Jubeln. Satt, dieser Sound, aber nicht dick, schwer, aber nicht schwerfällig. Ein dunkler Klang, doch mit Glanz. Das Orchester trifft sich jährlich und doch immer erst kurz vor Beginn, heuer vor einer guten Woche. Ein Ad-hoc-Ensemble also, so könnte man meinen, wenn es nicht so erstaunlich homogen daherkäme. Gewiss, das Luzern Festival Orchestra ist ein Elite-Ensemble. Spitzenkammermusiker, Solisten, Top-Leute aus Top-Orchestern. Andere sprechen von einem ausgesuchten Freundeskreis um Abbado. Und es ist ein Ensemble, in dem, mit Abbado gesprochen, Musik geschieht und nicht gemacht wird. Und das kann zu ganz hervorragenden Resultaten führen. Im zweiten Stück des Abends Schönbergs Gurrelieder, ein Ausschnitt, aber ein Höhepunkt. Die musizierenden Abbadianer und ihr Maestro am Glühen. Perfekt auch, wie sich Mihoko Fujimuras Stimme einfügt. Eine Stimme voller Ausdruck, aber ohne falsches Pathos. Das Ganze von großartiger Eleganz. Dieser Klagegesang Schönbergs, dann Brahms' tragische Ouvertüre, beides keine Werke, die gerade offensichtlich zum Motto des Festivals passen wollen, das Motto Revolution. Und da musste eben er her, Beethoven mit der Eroica. Ein Missgriff, denn Abbados Ästhetik übersieht das Eckige, Kantige an Beethoven, die Taktschwerpunkte und darin eben die außergewöhnlichen Akzentverschiebungen. Das Außergewöhnliche dieser Musik, die vielleicht auch mehr Wille, mehr Drive verlangt von ihrem Dirigenten, als das fast passive Geschehenlassen des hier etwas müde wirkenden Abbado. Musik ist das, die vor Jahren schon ihre Revolution durchgemacht hat, die der historischen Aufführungspraxis, und Musik auch, die ein völlig gleichwertiger Freundeskreis, das Orchester, vor diesem Hintergrund wohl anders angegangen wäre. Dennoch gab es Applaus in Luzern, Ovationen, gar einen Blumenregen. Luzern feierte seine Galionsfigur und sein Vorzeigeorchester, zu Recht eine Crew, die Überragendes leisten kann, wenn auch nicht in jedem Fall.
Viva la Revolution und flatsch ein Farbklecks auf dem Plakat. 75 Jahre Luzern Festival und in diesem Sommer nun das Motto Revolution. Es geht um Revolutionen in der Musik und es geht auch um Musik, die Revolutionen respektive Skandale ausgelöst hat. In eine etwas andere Richtung zielt das West Eastern Divan Orchestra. Das ist ein Friedensprojekt, 1999 von Daniel Barenboim und Edward Said gegründet. Ein Projekt, in dem Musiker aus Israel, aber auch aus sonstigen arabischen Ländern zusammenspielen. In Luzern sind Sie heuer zum dritten Mal zu Gast und gestern Abend gab es ein Konzert mit Daniel Barenboim und seinem Orchester zum ersten Mal mit zeitgenössischer Musik, und zwar von Chaya Tschernowin, einer Komponistin aus Israel, und dem jordanischen Komponisten Said Haddad. Benjamin Herzog, Sie waren ja da, das kann ja wohl kein Zufall sein, diese Kombination.
Nun, Chaya Tschernowin ist eine natürlich sehr renommierte Komponistin. Sie ist auch Composer in Residence in Luzern. Said Haddad vielleicht etwas weniger bekannt, aber natürlich haben wir hier zwei Komponisten, die von ihrer Herkunft zwei verschiedenen Kulturkreisen angehören, aber eben Kulturkreisen, die in diesem Orchesterprojekt eine Rolle spielen. Also die Idee der Integration dieses Orchesters ist so auf die Musik, auf die Komponisten übertragen.
Und sind eben mit ganz unterschiedlichen Programmen angereist. Wagner und Verdi einerseits haben sie gestern Abend im Konzert gespielt. Diese beiden Antipoden dieses Jahres. Aber dann eben auch Kompositionen aus anderen heutigen verschiedenen Lagern.
Ja, und anders kann man sagen, natürlich sind Chaya Tschernowin und Said Haddad als zeitgenössische Komponisten sich wahrscheinlich viel näher, als ihre Herkunft vermuten lässt. Ich habe selbst größere Unterschiede erwartet, als tatsächlich dann zu hören waren. Im Gegenteil, es waren eigentlich mehr die Gemeinsamkeiten hörbar. Beide haben im Westen studiert, sie bei Brian Ferneyhough, er bei George Benjamin. Die beiden haben sehr sorgfältig ausgehörte, schöne Orchesterstücke geschrieben. Die Uraufführungen waren gestern Abend von Said Haddad ein spannungsreiches Stück, Que la lumière soit, es werde Licht. Diese Spannungen hat man gehört in lange Haltetönen, in einer Harmonik, die sich auch immer so hochdreht und dann kommen so Eruptionen, aber es kommt nie eigentlich zum erlösten Durchbruch, das kommt nicht. Chaya Tschernowin hat ein ebenso schönes Stück geschrieben, typisch für sie diese sparsamen Gesten darin, etwas Geräuschhaftes und dann aber auch hier so diese langen, schweren Klangflächen. Das ist Musik, die sich irgendwie nicht bewegt. Da hört man auch etwas von dem Konflikt in den Regionen, wo sich ja irgendwie auch nichts bewegt, diese Schwere des Prozesses, obwohl die Musik das selbst direkt nicht thematisiert.
Die Musiker und Musikerinnen haben es aber irgendwie thematisiert, denn das Konzert des West Eastern Divan Orchestra wurde von einem Gespräch, einem Podiumsgespräch begleitet mit Daniel Barenboim und Musikern seines Orchesters. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, an diesem Gespräch am Samstag sind vor allem eigentlich die Unterschiede mir klar geworden. Also was ist unsere Haltung hier in der Schweiz? Oder im Westen denken wir, ja, das Orchester ist eine Art Friedensmotor, der dort etwas bewegen müsste. Das ist eigentlich eine zu hohe Erwartung. Und Daniel Barenboim hat dann auch klar gemacht oder ist klar geworden, dass er eine gewisse Art ernüchtert ist nach fast 15 Jahren. Er sagte, wir können nicht gegen irrationale Argumente kämpfen, der Politiker, und wir warten auf den Tag, an dem sich die Dinge ändern. Das klingt ein bisschen passiver, als man das eigentlich vermuten könnte. Die Musiker selbst, die da auf dem Podium waren, haben mir gesagt, es sei für sie schon nicht so einfach, mit jemandem zu spielen, der zu Hause sozusagen als Feind bezeichnet wurde, mit dem am selben Pult zu sitzen, aber es sei natürlich eine wunderbare und tolle Erfahrung.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon ist Eva Pfierte. In Barcelona ist laut dem Bericht der spanischen Zeitung El País eine wertvolle Kunstsammlung verschwunden. Von den insgesamt etwa 500 Werken seien die bedeutendsten unauffindbar, darunter Gemälde von Francisco de Goya und El Greco. Die private Kunstsammlung hatte dem spanischen Multimillionär Julio Muñoz Ramonet gehört. Dieser war 1991 in der Schweiz verstorben und hatte seine Sammlung der Stadt Barcelona vermacht. Die vier Töchter Ramonets hatten 17 Jahre lang das Testament angefochten, den Rechtsstreit gegen die Stadt Barcelona jedoch verloren. Die Organisatoren der gestern zu Ende gegangenen Musikfestivals Open Air Gampel und Alpentöne Altdorf ziehen positive Bilanzen. Das Walliser Open Air zog innerhalb 4 Tagen rund 86.000 Personen an. Damit sei ein neuer Besucherrekord erzielt worden. Auch das internationale Musikfestival Alpentöne habe mit rund 1000 Besuchern pro Tag die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. Alpentöne wurde erstmals 1999 durchgeführt. Seither findet das Festival alle 2 Jahre im Urner Hauptort Altdorf statt.
Je traumhafter das Wetter, desto traumhafter die Zahlen. Wir haben es gehört, wie viel los war an den Festivals am Wochenende. Das Zürcher Theaterspektakel machte da keine Ausnahme und freute sich über hohe Besucherzahlen am ersten Wochenende, lockte die Leute wieder auf die Landiwiese mit dieser bewährten Mischung aus Spektakel, Gauklerei und Kunst. In diesem Jahr steht neben den sonstigen Bühnen auch ein Chapiteau auf der Landiwiese. Dieses extra Zirkuszelt gehört dem Cirque Eital. Das ist eine französisch-finnische Produktion. Noémie Gradwohl, Sie haben sich diese Produktion angesehen für uns. Sie heißt Pour le meilleur et pour le pire. Was meint denn das?
Übersetzt heißt das in guten wie in schlechten Zeiten. Und es ist unschwer zu erkennen, der Titel ist an das Hochzeitsversprechen angelehnt. Das bringt das Programm auf den Punkt.
Eine Hochzeit im Zirkus.
Es beginnt nach der Hochzeit. Das frisch getraute Paar fährt in einem roten Auto. Es ist ein alter Simca. Eine Frau, die Beifahrerin, wirft den Brautstrauß aus dem Fenster. Es sind Kathi und Viktor, ein spezielles Paar, das im Auto sitzt. Er, Viktor, ein Hühner mit dunklen Locken, Franzose. Sie, Kathi, Finnin, klein, zierlich, blond. Erzählt wird ihre Liebesgeschichte. Die beiden sind Artisten, haben sich in jungen Jahren an einer Artistenschule kennengelernt, wurden ein Liebespaar. Sie stammt aus einer finnischen Zirkusfamilie. Er wollte eigentlich Bauer werden, hat sich im letzten Moment doch fürs Zirkusleben entschieden. Das alles erzähle ich deswegen, weil es ihre eigene Beziehung ist, die sie erzählen mit den Mitteln des Zirkus.
Das klingt wirklich hübsch. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie erzählen die das?
Cirque Eital, er gehört zum Genre des Nouveau Cirque. Das heißt, sie erzählen eine Geschichte wie auf einer Bühne, jedoch mit den Mitteln des Zirkus. Kathi Pikareinen und Vincent Catala erzählen in diesem Sinne vom Eheleben mit Streit, Keifereien, Versöhnung, auch Sinnlichkeit. Als roter Faden dient ihnen dabei das Leben on the road, auf der Straße. Es ist ihr Los als Artistenpaar. Sie erzählen jedoch nicht linear, eher in Tableaus. Es sind Momentaufnahmen, wenn man so will, Szenen einer Ehe. Dabei ist das zentrale Element das Auto. Mehr als nur ein Fahrzeug ist es. Es ist auch Teil des Handlungsortes. Es ist Umkleidekabine, Requisitenschrank und es dient als Kulissenelement. Worte gibt es kaum. Das Autoradio dient als Soundtrack. Es ist sozusagen die Tonspur der Beziehungserkundung. Besonders deutlich ist das zu erleben, wenn Auto und Musik verschmelzen in einer humoristischen Szene zu Beginn. Da funktioniert das Autoradio nur je nach Türstellung des Autos. Offen, geschlossen, dann gibt's Empfang oder eben nicht. Zum Programm gehören also, man hört es deutlich, auch slapstickartige Einlagen.
Naomi Gradwohl, die beiden sind allerdings Artisten, also eine ganz besondere Art von Schauspielern, wenn man so will. Beziehungsknatsch und Beziehungsfreuden, wie drücken die beiden das aus?
Natürlich mit den Mitteln der Akrobatik. Einerseits ist es erlebbar durch das Kräfteverhältnis. Kathi und Viktor haben da eine ganz klassische Rollenaufteilung. Er sichert am Boden, schleudert sie durch die Luft und sie vollführt dabei Salti, Handstand und so weiter. Dieses Kräfteungleichgewicht lässt natürlich Spielraum für Emotionen. Andererseits ist es durchs Timing erlebbar. Natürlich trägt er sie im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen. Dann gibt es allerdings auch eine Szene, wo er sie fast fallen lässt, aber eben nur fast. Er hält sie gerade noch und sie rappelt sich blitzschnell auf. Alles exaktes Timing und Ausdruck einer grandiosen Körperbeherrschung. Da bleibt einem fast die Luft weg.
Sehr schön. Der Cirque Eital, der gönnt sich jetzt nach diesem Wochenende erstmal eine kleine Pause. Vom kommenden Mittwoch an, aber bis zum nächsten Sonntag sind sie dann wieder zu erleben am Zürcher Theaterspektakel. Der Hochsommer, der geht ja allmählich zu Ende und es war und ist doch wirklich einer aus dem Bilderbuch. Was uns freut, das sorgt die anderen, denn auch in der Arktis werden die Sommer immer ausgeprägter und stehen drum unter besonderer Beobachtung. Denn das Packeis im Nordpolarmeer schmilzt. Das tut es zwar ohnehin jeweils im Sommer, aber in den letzten Jahren hat die Schmelze immer neue Rekordwerte erreicht, zuletzt im vergangenen Jahr. Thomas Häusler, Sie sind Wissenschaftsredaktor bei uns. Das alles findet ja tausende Kilometer weit von uns entfernt statt. Interessieren aber muss es uns trotzdem, wie stark in der Arktis das Meereis schmilzt. Warum?
Ja, dafür gibt es eine ganze Menge von Gründen. Das Meereis nimmt im Gefüge der Arktis einen zentralen Platz ein. Zum Beispiel beim Klima. Die Arktis, die hat sich in den letzten Jahren so stark erwärmt wie kaum eine andere Region der Erde. Und ein Grund dafür ist eben, dass dieses Meereis so stark zurückgegangen ist. Larry Hintzman, das ist ein Forscher von der University of Alaska, mit dem habe ich darüber gesprochen und er hat es so gesagt.
The Arctic is a very integrated system where a change in one component will affect the rest of the system. And so degradation of the sea ice does affect the clouds above the surface.
Also in der Arktis, sagt Larry Hintzman, da hänge einfach alles mit allem zusammen. Der Rückgang des Meereises beeinflusste zum Beispiel die Wolkenbildung über dem Meer, aber auch über dem Land, die Niederschläge, die Vegetation. Und vermutlich verändert es eben sogar das Wetter in Europa und Asien.
Also eben auch bei uns. Wie geht das dann vor sich?
Ja, das geht so vor sich, dass wenn das Meereis zurückgeht, dann scheint das den Jetstream zu verändern. Das sind diese Westwinde, die man vom Flugzeug vielleicht kennt. Da ist immer wieder mal die Rede, wenn man nach Nordamerika fliegt. Die kommen ja von Westen von Nordamerika her. Und dadurch gelangt im Winter mehr kalte Luft aus der Arktis nach Europa und Asien, wenn diese Winde jetzt geändert sind. Und diese Wetterlagen werden dann oft auch noch richtig blockiert. Und das könnte jetzt für manche Hörerinnen und Hörer bekannt vorkommen, blockierte Lage, das stimmt genau. Dieser lange, kalte Winter bis tief ins Frühjahr hinein, den wir dieses Jahr hatten, genau das könnte eben auf diesen Rückgang des Meereises zurückgehen. Und wenn das stimmt, dann könnten wir dies eben öfter spüren in der Zukunft.
Was wir nicht hoffen wollen. Aber Thomas Häusler, Sie haben gesagt, dass die Wissenschaftler eben darum genau verfolgen, was diesen Sommer mit dem Meereis passiert. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus?
Ja, gegenwärtig scheint die Lage nicht ganz so dramatisch wie letztes Jahr, wo sie das wirklich war, wo es einen starken Negativrekord gegeben hat. Dieses Jahr ist jetzt, das Eis geht zurück, es geht stark zurück, aber es gibt noch mehr als zum selben Datum letztes Jahr. Ganz sehen können wir das erst Mitte September, dann ist der Tiefpunkt der Schmelze.
Sie sprechen eben von den klimatischen Auswirkungen, wenn das arktische Eis verschwindet. Wir können aber auch schon lesen von Schiffspassagen, die plötzlich über die Nordpolarroute möglich werden. Gas, Öl, Bodenschätze, auf die natürlich viele Staaten jetzt ein begehrlich Auge werfen. Thomas Häusler, Sie waren jetzt gerade in der Arktis, um sich all diese Veränderungen vor Ort anzuschauen. Sie haben aber auch mit den Menschen dort gesprochen. Was erzählen die?
Ja, die erzählen sehr viel, sehr Unterschiedliches. Wenn ich eine Stimme herausgreife, dann ist es jene von Joe Levitt. Joe Levitt wohnt in Barrow, das ist der nördlichste Ort Alaskas, ganz, ganz weit oben an der Küste. Und wie viele dort lebt Joe Levitt eigentlich zwei Leben in einem. Also er hat einen normalen Job und daneben lebt er von der Jagd. Und wie seine Vorfahren das schon seit Jahrhunderten getan haben. Und diese Jagd findet zu einem Großteil auf dem Meereis statt. Man muss sich das vorstellen, Barrow, da liegt der Ozean vorne dran und er ist da 7 Monate im Jahr gefroren. Und Joe Levitt erzählte mir unter anderem Folgendes.
When I was a kid, over 50 years ago, you know, all we did was go play on the ice. We had no playground or nothing. We just jumped from one piece of ice to the other, even in the summer. The problem now is, once the ice takes off in July, the ice never wants to come back.
Herr Joe sagt, als er Kind war, da habe es in Barrow keinen Spielplatz gegeben, aber das sei gar nicht nötig gewesen. Sie hätten einfach, ja, auch selbst im Hochsommer, hätte es am Strand viele große Eisblocks gegeben, von denen sie dann vom einen zum nächsten springen konnten. Und heute sei das aber so, dass das Eis im Juli meistens komplett verschwindet, dann käme es auch nicht mehr zurück bis spät im Herbst. Und das macht die Jagd zum Beispiel für Joe Levitt sehr viel schwieriger in diesem Herbst. Da jagen sie normalerweise Robben. Früher hat man das vom Eis aus getan. Jetzt müssen sie mit kleinen Booten aufs Meer raus und gerade im Herbst ist es dann sehr, sehr stürmisch und damit auch viel gefährlicher als früher.
Es ist eine außergewöhnliche Aktion, die da gerade in der Schweiz läuft, und zwar buchstäblich läuft, denn wann schon mal geht ein ganzes Festival auf Wanderschaft. Das Festival Rümlingen initiiert derzeit eine Klangwanderung, bei der wir mitlaufen, und sie führt von Chiasso bis nach Rümlingen mit allerlei Zwischenstationen auf dem Wege. Am Wochenende war die Truppe am Festival in Altdorf zu Gast, beim Neue Volksmusikfestival Alpentöne. Und dies unter anderem mit einer Tunnelaktion, ausgearbeitet von Studentinnen und Studenten der Luzerner Musikhochschule. In dem engen Spießtunnel, der zu höher gelegenen Höfen führt, fand eine spannende Aktion statt. Da rollten Kugeln, Bälle, Dosen durch den Tunnel und es gab eine Aktion in einer etwas unheimlichen Madonnengrotte, die dort herausgeschlagen wurde. Ein Ritual mit vokalen, instrumentalen und elektronischen Klängen. Das Ganze muss man sich eben in diesem Tunnel vorstellen. Das war nicht das Einzige, was stattfand auf dieser Klangwanderschaft im Kapuzinerkloster ob Altdorf. Da waren Musikerinnen und Musiker rund um das Kloster verteilt. Akkordeonisten, Perkussionisten, Holzbläser spielten eine Stunde lang nach einem minutiösen Aktionsplan. Dazu von Ferne aus dem Wald, von den Türmen in der Stadt. Die Blechbläser dann dazu. Eine ziemlich stimmungsvolle Aktion. Töne, die wir auf der Klangwanderung des Festivals Rümlingen eingefangen haben und die wir auch in den nächsten Tagen noch begleiten. Gestern Nachmittag übrigens hat sich dann die Musik von Altdorf verabschiedet und fuhr dann über den Vierwaldstätter See. Da beschallten sie das Seeufer, gelangten schließlich nach Luzern, wo sie von Mitgliedern des Luzern Festival Orchestras empfangen wurden. Und dann ging es mit verschiedenen Klangaktionen durch die Stadt bis zum Konzertlokal Mulbau in Rossbühl, wo der Tag dann gestern mit einem kleinen Fest beschlossen wurde. Ein türkischer Autor, der zu den jüngsten Ereignissen in Ägypten Stellung nimmt, das Eva Pfirter heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.
Ja, es ist ein interessantes Gespräch mit dem Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Der türkische Schriftsteller bezieht sehr deutlich Stellung in Bezug auf die westliche Politik gegenüber Ägypten. Er wirft den USA und Europa nämlich vor, beim Militärputsch vom 3. Juli einfach weggeschaut und damit die eigenen Werte verraten zu haben. Zitat: Entweder gibt es so etwas wie westliche Werte, wie die Ideale von Demokratie, Meinungsfreiheit und so fort, oder es gibt sie nicht, weil sie immer wieder politischen und ökonomischen Kalkülen unterworfen werden. Zitat Ende. Es ist ein offenes und philosophisches Gespräch über das Missverhältnis zwischen demokratischen Idealen und ganz pragmatischen westlichen Interessen. Heute zu lesen in der Süddeutschen Zeitung.
Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, befasst sich heute mit einem italienischen, ja, Doppeltalent, muss man sagen, einem Filmemacher und Schauspieler.
Ja, es ist Nanni Moretti, an den die FAZ heute einen ganz besonderen Gruß richtet. Moretti, der heute 60 wird, präge das italienische Kino der Gegenwart wie kaum ein anderer. Moretti ist Filmregisseur und Schauspieler gleichzeitig und genau in dieser Symbiose liege das Geheimnis des Phänomens Nanni Moretti. Immer habe er zugleich durch das Objektiv und in das Objektiv schauen wollen, denn Nanni Moretti verstehe sich als Aufklärer. Seine Filme stehen im liebevoll geschriebenen Kurzporträt stellvertretend für ein Italien im Wandel. Vor 35 Jahren noch ein Flaneur mit Vespa, sei Moretti in den letzten Jahren zum politischen Aktivisten geworden. Mit Aprile und Il Gaimano hat er versucht, den Erfolg Berlusconis zu verstehen. Moretti sei jedoch nicht nur ein klassischer politischer Filmkünstler. Der Südtiroler sei vielmehr ein Tausendsassa, der mit den üblichen Strukturen der Branche kaum zu fassen sei. Die Rache des Kinos an Berlusconi, heute zu lesen in der FAZ.
Milena Agus, das ist eine Garantin der hohen Verkaufszahlen, eine italienische Bestseller-Autorin. Jetzt erscheint ihr neuer Roman und der erzählt vom Leben in einem alten Palazzo auf Sardinien. Und wer sich ein Stück Italianità in den eigenen Palazzo hier holen will, wird bestens bedient. Der Buchtipp von Literaturredaktorin Britta Spichiger. Man riecht die Tomatensugo, wenn man durch die Eingangstüre tritt und hört das Stimmengewirr im Treppenhaus. Bei der Lektüre des Romans »Die Welt auf dem Kopf« lässt man sich von Beginn weg verzaubern von der heiteren, temperamentvollen, aber nur scheinbar sorglosen Atmosphäre, die Milena Agus in ihrem neuen Buch beschreibt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Liebe zwischen dem Signore von oben und der Signora von unten. Der Signore von oben, das ist Johnson Senior, ein amerikanischer Violinist zwischen 70 und 80 Jahre alt, der zugunsten eines einfachen Lebens auf eine Weltkarriere verzichtet hat. Er ist stets wie ein Gentleman gekleidet, allerdings sind seine Schnürsenkel selten gebunden und sein Hosensaum hängt meistens herunter. Die Signora von unten heißt Anna, sie wohnt in einer dunklen Wohnung, ist herzkrank und hat 3 Jobs, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber sie lässt sich nie unterkriegen und wenn sich ihre Tochter über eine Ungerechtigkeit beschwert, langweilt sie sich nach kurzer Zeit. Sie hat einen Blick für besondere Dinge, kann sich freuen an einem Bild, das ein ungemachtes Bett vor dem meerblauen Fenster abgibt. Anna wird die Haushälterin von Johnson Senior und es dauert nicht lange, bis sie verführerische Dessous kauft, um ihm zu gefallen. Die beiden trauen sich, auch im reiferen Alter ihre Liebe zu leben. Damit inspirieren sie auch die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des alten Palazzo, die allesamt nicht so sind, wie man es vielleicht erwarten würde. Die jungen Frauen zaudern und trauen sich nicht, das Leben zu entdecken. Schwule Männer zeugen Kinder. Die Kinder sind diejenigen, die mit Weitsicht und Weisheit durch den Alltag gehen. Die Welt ist auf dem Kopf und der Leser, die Leserin, fragt sich unwillkürlich, was ist denn eigentlich normal? Denn für die Menschen, die im alten Palazzo leben, ist nichts ungewöhnlich. Sie stellen sich ihren Lebensumständen, lassen sich davon aber nicht unterkriegen. Mit dem Roman «Die Welt auf dem Kopf» ist der italienischen Schriftstellerin Milena Agus einmal mehr ein leichtfüßiges Buch mit Tiefgang gelungen und ohne, dass er moralisiert, ist dieser Roman ein schönes Beispiel für gelassene und gelebte Toleranz.
Da möchte man doch gleich mit einziehen in diese Palazzo WG. «Die Welt auf dem Kopf», das Buch ist erschienen im DTV Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Sätze wie diese, die hören, die lesen wir täglich. Der Strom der Migranten, die von Afrika aus Europa erreichen wollen, reißt nicht ab. Oder der Flüchtlingsstrom aus Syrien hat nach Angaben der Vereinten Nationen einen Umfang angenommen und so weiter und so weiter. Wir interessieren uns natürlich für die Bewegung, interessieren uns aber auch für den Begriff Flüchtlingsstrom, ein ebenso schnell wie gern gebrauchtes Wort oder nicht doch eher ein Unwort? Sarah Herwig.
Geht es darum, Migrationsbewegungen zu beschreiben, seien diese freiwillig oder nicht, wird häufig die Wassermetapher herangezogen. Vor allem, wenn es um die Quantität geht, um das Viel, manchmal auch das Zu viel. Flüchtlingsstrom taucht am häufigsten auf. In den Texten und Reden von Medien und Politikern schwillt der Flüchtlingsstrom an, manchmal wird er gar zur Flut oder ist eine Welle. Der Flüchtlingsstrom überwältigt dann Nachbarländer und muss eingedämmt werden. Ob dieser Metaphorik könnte man glatt meinen, Flüchtlinge seien eine Naturkatastrophe. Dämme gegen die Asylanten-Springflut, forderte die Frankfurter Allgemeine Zeitung 1980. Der Sprachgebrauch ist seither behutsamer geworden. Trotzdem, die Wassermetaphorik hält sich, wenn es um die geografische Bewegung von Menschengruppen geht. Länder werden so zu Gefäßen, regulieren Flüssigkeiten, öffnen Schleusen oder schließen sie. Das evoziert Bilder. Bilder, die manchmal bedrohlich sind, Bilder, die Angst machen. Auch Bilder, die schief sind. Wie in Nussschalen treiben wirtschaftliche und politische Migranten und Flüchtlinge in Booten übers Mittelmeer nach Italien oder Spanien. Ist das tatsächlich ein Strom, der nicht abreißt? Sprachbilder sind gut. Sie helfen uns, abstrakte Vorgänge zu veranschaulichen. Sprachbilder sind aber auch mächtig. Sie beeinflussen unser Denken und Handeln. Und da ist es von Zeit zu Zeit notwendig, zu prüfen, in welchen Metaphern man denkt und spricht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.